Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass mein Deutsch reicht, dass ihr mich versteht. Und zum Anfang wollte ich mich noch ganz herzlich bedanken für die liebevolle Aufnahme oder Empfang am Donnerstagabend am Flughafen. Das war wunderbar, so viele von euch da sehen. Wir waren sehr müde, nicht? So 28 Stunden ungefähr unterwegs. Und 4 Flüge hatten wir hinter uns. Und wir hatten so ein paar Bedenken, ob unsere 8 große Taschen oder Koffer mitkommen würden. Und als wir dann in München im Flieger saßen, hat Rebecca rausgeschaut und sagt sie, oh, da werden unsere Koffer kommen in den Flieger rein. Und der Flug war ein bisschen zu spät und ich vermute wegen unseren 8 Koffer. Weil da war viel zu laden und sie sagt, ich habe 6 gesehen. 6 sind da, Papa, fehlen noch 2. Und bei den 2, einer von denen war da, wo meine Wäsche drin war. Dann sagte ich, oh, hoffentlich kommt der auch, dass ich noch Wäsche habe zum Predigen am Sonntag. Und, aber als wir dann hier ankamen, dann waren die 8 Koffer da. Und dann waren wir schon mal froh, dann, als wir rauskamen vom Flughafen, oder dann waren da viele Leute von der Gemeinde. Und wir waren so froh. Danke. Wieder und dann kamen wir in die Wohnung und dann war alles so schön, so sauber. Eine leckere Suppe wartete auf uns und dann haben wir noch so bis 2 Uhr morgens geduscht und eine leckere Suppe gegessen. Und dann, es war ein guter Start. Danke, dass ihr uns so lieb empfangen habt. Und jetzt sind wir mit der ganzen Familie da, nicht? Die Mädchen sind auch froh, dass sie da sind und wir freuen uns, dass wir hier jetzt unter euch sein dürfen. Das Thema für heute, Jesus, unser Vorbild. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wer ist dein Vorbild? Oder vielleicht sagst du, ja, ich hatte schon viele Vorbilder im Leben. Oder nein. Wenn wir so kleine Kinder sind, dann vermute ich mal, dass die Eltern unsere ersten Vorbilder sind. Und wir schauen, wie die Eltern machen und wir wollen sie nachahmen oder nicht. Jetzt im Flug, da waren wir ja 12 Stunden unterwegs von São Paulo nach Frankfurt und genauso neben mir saß eine Mutter mit 2 kleinen Kindern. Die eine war ungefähr so 3-4 Jahre alt, die andere war noch jünger, wahrscheinlich 1 Jahr alt ungefähr. Und da ich viel Zeit hatte und Kinder mag, ich werde mal versuchen, Kontakt mit dem Kinder zu schaffen. Nicht? Und die Ältere, die saß am Fenster, die war ein bisschen weiter ab von mir, aber die Kleinere, die war so sehr aufgeweckt. Nicht? Und die hat öfters zu mir geschaut und ich habe versucht, Kontakt zu pflegen und das hat nicht so richtig funktioniert. Ich hatte auch eine Maske auf. Und dann habe ich versucht mit den Augen und das ging nicht so sehr. Auf einmal habe ich so mit der Schulter so ein bisschen gemacht und dann hat es geklappt. Dann hat sie mich nachgeahnt. Nicht? Dann hat sie immer zu mir geschaut und so gemacht. Und sage ich, oh, die macht schon, was ich mache. Nicht? Das ist gut, auch gefährlich. Was lernt man den kleinen Kindern? Und so ist es in unserem Leben. Ich in meinem Leben jetzt als Pastor habe immer so Vorbilder, erfahrene Pastoren, da sage ich, oh, ich muss abschauen, wie sie machen und habe auch gute Kontakte gepflegt, jetzt auch noch, bevor wir herkamen, die sagten, ja, wenn man in ein neues Land kommt, dann musst du dich so und so benehmen und so, ne? Ältere Pastoren, die für mich ein Vorbild sind, die haben mir gelernt jetzt, haben mir was beigebracht, wie man neu anfängt, das ist so wichtig. Aber unser bestes Vorbild oder der, wo wir uns alle, weil die Menschen, wo unsere Vorbilder sind, die sind ja vielfach, nicht? Die machen ja Fehler, aber Jesus macht keine Fehler. Und unser bestes Vorbild ist Jesus. Und Paulus sagt auch in seinen Briefen an den Gemeinden immer wieder, schaut doch auf Jesus. Schaut auf Jesus und ahnt ihm nach. Jesus ist unser Vorbild. Und ich will jetzt einen Text lesen aus dem Philipperbuch, Philipperbuch 2, von 1 bis 11. Philippi ist ja die erste Gemeinde in Europa, was Paulus gründete. Und er schreibt zu ihnen ein paar Jahre später und er sagt so schöne Wörter und er sagt, Jesus ist unser Vorbild. War das Vorbild von ihnen damals und ist auch noch unser Vorbild. Philipper 2, ich werde von Vers 1 bis 11 lesen. Nachher werden wir hauptsächlich von 5 bis 11 ein bisschen uns Gedanken machen, aber ich werde den ganzen Text lesen. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist dem Namen Jesus sich beugen, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Bis hier. Ja, hier sagt Paulus, er mahnt immer die Gemeinde und sagt, ihr sollt einig sein. Es soll Einheit in der Gemeinde sein. Und dazu fängt er an und sagt, schaut doch zu Jesus. Und von den Verse 2 bis 4 sagt er, ihr sollt einerlei gesinnt sein. Interessant. Wir sollen einerlei gesinnt sein. Er spricht über Einigkeit. Das ist ja so wichtig, nicht? Dass wir als Gemeinde einig sind. Dass wir als Christen einig sind. Und er sagt, schau zu Jesus und ich, wenn er das sagt, wir sollen zu Jesus schauen, dann meint er, dass Gott die perfekte Einheit hat. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wunderbar, perfekt ist. So eine Einigkeit sollen wir auflegen. Da sagen wir vielleicht, wow, das ist vielleicht viel für uns, nicht? Jesus, das perfekte Vorbild. Er war nicht stolz. Er fühlte sich nicht mehr. Er kam in die Welt und machte, was er machen sollte. Er ging für uns sogar ans Kreuz, wie wir schon vorher gesungen haben. Er war ja Gott. Jesus ist Gott. Er hatte alle Macht. Und er ist hier in dieser Welt wie ein einfacher Mensch geboren. Können wir uns das vorstellen, was er gemacht hat? So stark, wie er war oder wie er ist, allmächtig. Und er sagt, ja, ich gehe in die Welt. Ich gehe zur Liebe für diese Sünde und werde sie retten. Und da war kein Stolz unter ihnen, unter Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus sagt, okay, ich gehe. Er könnte vielleicht sagen, nee, das ist zu viel oder zu schlecht für mich. Ich habe mir mal so vorgestellt, wenn anstatt Gott da war, drei Menschen da wären und sagen so, jetzt einer von uns drei, der muss zur Welt gehen und die ungeliebte Arbeit machen. Vielleicht würde ich sagen, nee, das ist zu viel für mich. Das will ich nicht. Und wer würde dann wahrscheinlich von den drei Menschen kommen, wenn wir uns das so vorstellen könnten, nicht? Dann würden wir wahrscheinlich sagen, nee, geh du. Der Nächste würde sagen, nein, geh du. Niemand würde wahrscheinlich kommen wollen. Das kann ja nur Gott sagen, ja, ich gehe. Perfekt die Einheit, Einigkeit. Die drei waren nicht einer stolz, der Jesus noch mehr sagt, nein, ich bin nicht stolz, ich gehe, ich mache diese Arbeit, ich rette die Leute. Das für mich ist so ein Vorbild von perfekte Einigkeit. Wir machten immer oder manchmal in Brasilien so Missionsreisen. Und da haben wir immer so 20 bis 30 Jugendliche, einmal von Curitiba weg. Und dann ein ganz einfaches Ort fuhren wir dann und haben da eine Woche, 10 Tage Mission gemacht. Und das war schon sehr herausfordernd, nicht? Curitiba ist auch eine Großstadt, da gibt es auch viel Wohlstand, nicht? Da hat man alles, was man braucht. Und dann mal 10 Tage unterwegs sein. Wir waren öfters unter Indianern. Dieser Ring zum Beispiel, den habe ich jetzt geschenkt bekommen, bevor ich kam, das ist ein Ring von Indianern gemacht. Und den sagt mir, vergiss niemals, da wird Mission getrieben unter den Indianern. Ich war auch schon selber da, nicht? Und dann jetzt noch vor der Pandemie waren wir wieder für 10 Tage unterwegs. Und das waren 2 Wochen, nicht? Reise hin und zurück, ungefähr 1700 Kilometer entfernt von Curitiba. Und in so einer Missionsreise, da muss man öfters was leisten, was man nicht gewohnt ist, nicht? Erstmal weg von zu Hause, und da war ein Ort im Norden, nördlicher Brasilien, das war da sehr warm, ungefähr 45 Grad jeden Tag. Und dann haben wir den Indianern eine Schule aufgebaut, oder die Wände standen schon, wir haben dann das Dach draufgebracht, eine Gruppe, die andere hat evangelisiert. Und ich sage dann, wow, dieses Mal werde ich dann mal in der Küche arbeiten, nicht? Und wer mich kennt, der weiß, ich kann nichts in der Küche machen. Da sage ich, okay, da gibt es einen Chef in der Küche und ich werde dann untertan sein und was du mir sagst, das mache ich. Da habe ich Wasser getragen den ganzen Tag, da mussten wir ja für 50 Leute ungefähr kochen, da waren unsere dabei, noch manche, die dazukommen. Die Küche war sehr heiß, war ich immer geschwitzt. Und so, nicht nur ich, alle mussten was machen, was wir nicht gewohnt waren. Und dann noch predigen und evangelisieren. Wir hatten Gottesdienste unter den Indianern, das war ganz toll. Da mussten wir sagen, ja, wir müssen einig sein. Wir müssen Einigkeit zeigen. Dürfte ich nicht sagen, so, ich gehe heute nicht in die Küche. Ah, ist zu schwer, lass mal sein. Ja, die Leute wollten essen, nicht? Und ich sagte, vielleicht habe ich die Erfahrung da ein bisschen gefühlt, was Jesus machte. Jesus machte alles perfekt, wir nicht. Aber da mussten wir alles sein lassen und sagen, ja, wir gehen da in das heiße Land. Bei uns ist auch frisch in Curitiba, ist niemand so warm. Aber das ist Einheit und sagen, na, ich mache die Arbeit, was da ist. Ich darf mich nicht besser wie der andere fühlen oder wichtiger. Kein Stolz darf da sein. Das machte Jesus ganz perfekt. Sein Beispiel lernt uns, in der Gemeinde müssen wir einig sein. Muss Einheit sein. Darf nicht einer sagen, ja, ich bin wichtiger wie der andere. Nee, von Jesus lernen wir, man darf nicht stolz sein. Man muss einig sein. Wir in der Gemeinde müssen einig sein. Das ist das Erste, was Jesus uns lernt. Dann das Zweite ist Demütigkeit. Jesus war demütig. Das ist ganz ähnlich wie der erste Punkt. Aber Demütigkeit ist ja so wichtig. Verse 7 und 8, da heißt es, wo ist der 7, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich. Jesus, der allmächtige Gott, der war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Er erniedrigte sich. Das fällt uns ja so schwer manchmal, nicht? Oder immer. Jetzt uns entniedigen und sagen, ja, ich werde wie Jesus mich gleich machen wie die Menschen, er als Gott. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie er das schaffte. Und da habe ich einen Theologe gelesen, der sagt, das kann nur Gott. Das ist nicht gar nicht was für uns Menschen, so perfekt sich demütigen. Sagen, ich als Gott komme in die Welt. Aber das ist ein Beispiel für uns. Jesus war den Menschen gleich. Er sagt, ich demütige mich. Ich komme in die Welt, ich lebe wie sie. Das ist ja nicht so einfach. Wenn wir von Curitiba da zum Norden fahren, dann ist das da alles so warm. So heiß, ist so kompliziert. Wir sagen, oh, wir sind da unten gewohnt im Süden, nicht? Es ist frischer, es ist kompliziert. Für Jesus war das noch komplizierter, er als Gott, aber er kommt, er äußerte sich. Er gibt Gottes Rechte auf, er sagt, ich gehe in die Welt, wie ein Beispiel der Demütigkeit. Wenn ich das Vorbild von Jesus sehe und sage, wow, bei mir fehlt noch viel, Demütigkeit. Im Gemeindeleben auch. Wir müssen immer demütig sein. Und wenn wir so in die Welt schauen, sehen wir noch Beispiele von Demütigkeit? Oder sagen wir wahrscheinlich gerade das Gegenteil, nicht? Die Leute wollen alle wichtig sein, die wollen stärker sein. Das geht mit Macht um, mit Gewalt. Diese Leute damals, die das erste Mal diesen Brief lasen, die Philipper, die hatten vielleicht das Beispiel von Alexander der Große, nicht? Mit viel Macht. Kaiser Augustus mit Macht, mit Gewalt. Heute, wenn wir so die Präsidenten in der Welt so sehen, die üben Macht, die üben Gewalt aus. Sie sagen, oh, ich bin stark, ich muss zeigen, dass ich stärker bin wie der andere. Wenn wir auch Kriege machen, kein Problem. Wenn auch Menschen sterben, das ist uns egal. Und dann sind wahrscheinlich alle egal, nicht? Man kann nicht sagen, einer ist schlechter wie der andere. Aber wenn man so in die Welt schaut, ist Macht, ist Gewalt. Und wenn man zu Jesus schaut, er sagt, ich, der Gott, allmächtige Gott, ich bin demütig. Ist nichts von Gewalt. Ist nichts Schlimmes, ist was Gutes mit Demütigkeit. Ein Mann, der für mich sehr viel Demütigkeit lernt oder Demut lernt, ist David Schenk. Ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist. Ist ein Mennonit, ein amerikanischer Missionar. Der ging, seine Eltern waren Missionare in Afrika und haben in Tansanien gearbeitet. Und er ist dann da geboren in Tansanien. Und dann, Tansanien, ist das richtig? Tansania, ja, habe ich übersetzt vom Portugiesischen, Tansania, ein Land in Afrika. Er ist dann da geboren, er lebte da und seine Eltern haben da die erste Mennonitengemeinde gegründet in Tansania. Und er ist dann da aufgewachsen, dann ging er zurück nach Amerika, hat da gelernt und dann ging er selbst als Missionar nach Kenia. Er war schon Doktor, hatte schon sehr gelernt. Demütig. Er ging mit der Familie nach Kenia. Mache ich was falsch? Ne? Und er ging dann nach Kenia und hat da evangelisiert. Er als Nordamerikaner, nicht? Und er hat da sein Leben lang gewohnt, ich weiß nicht, sehr lange Jahre, er und seine Frau. Und jetzt in 2018 hatte ich das Vorrecht, nach Kenia zu fliegen. Und da war eine Sitzung von der Weltkonferenz. Und da war eine Andacht, ein Samstag, ein sehr großer Gottesdienst. Und einen Tag vorher, wir waren da in einer Schule untergebracht, und das war alles da so einfach, nicht? Und da will man beinahe anfangen zu meckern, ne? Und sagt, wow, das ist hier so einfach. Und ich habe da meine Hände gewaschen im Badezimmer, dann auf einmal wurden meine Füße nass. Sag ich, was unglaublich, jetzt werden meine Füße nass. Ne? Und wollte ich beinahe anfangen zu meckern, dann sah ich, da kam ein älterer Mann rein, dann sag ich, nicht möglich, das ist David Schenk. Er kam da ins Badezimmer, ganz einfach, ganz demütig, hat nicht reklamiert. Sein Sohn war mit ihm, er ist jetzt schon älter, ein älter Mann, und hat ihm geholfen. Er hat seine Hände gewaschen. Da musste ich mich fast schämen. Sei nicht möglich. David Chang, der hat ich glaube 15 Bücher oder mehr geschrieben. Und dann den nächsten Tag beim Gottesdienst, dann wurde er nach vorne gerufen. Und dann kam er so einfach nach vorne und alle haben geklatscht und sagen, noch gut, dass ihr gekommen seid und dass ihr uns von Jesus erzählt habt. Und er hat nur immer so gemacht, bitte, ich glaube, ich mache hier was falsch. weniger Applaus, so einfach, so demütig. Und sie sagten, danke, dass ihr gekommen seid als Familie. Habt euer Leben geopfert, hier unter uns. Und jetzt sind wir Christen. Wunderbar. Ein Mensch, was mir Demut gelernt hat. Und wenn ich zu Jesus schaue, sage ich, Jesus ist noch demütiger. Er kam vom Himmel hier auf Erden und sagte, ich werde diese Leute retten, diese Sünde, diese Leute, was sündigen, nicht? Diese Sünder. Ich glaube, so langsam werde ich Deutsch gut lernen. Aber wunderbar. Und die Frage, die ich mir stelle, bin ich demütig oder bin ich öfter stolz? Jesus sagt, wir sollen demütig sein. Oder Paulus sagt, schaut auf Jesus, er ist demütig. Der dritte Punkt ist, gleich beim Vers 8, weiter beim Vers 8, da sagt Paulus, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Gehorsam. Jesus war gehorsam. Er machte wieder, hat mit dem ersten Punkt zu tun, mit der Einheit. Er wusste, ich bin derjenige, der zur Welt kommen muss. Und er sagt, ich bin gehorsam. Und interessant, dass die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tode. Hart, nicht? Seine Gehorsamkeit hat ihm Leid gebracht. Ich als Mensch denke immer, oh, wenn ich alles richtig mache, wenn ich gehorsam bin, dann passiert mir nur Gutes, nicht? Dann läuft alles gut. Und dann, wenn wir öfters leiden im Leben, sagen wir, Gott, da ist was falsch. Wieso? Ich versuche doch so gehorsam zu sein und warum leide ich manchmal? Weil wenn ich jetzt zu Jesus ein Beispiel schaue, dann war er gehorsam und er hat da auch gelitten. Er ging ans Kreuz. Und wenn wir so ein bisschen schauen, was das heißt, am gekreuzigt werden, das waren nur die einfachen Leute damals, die wurden gekreuzigt, die Sklaven, die schlechten Leute. Und er macht das aus Liebe. Er war gehorsam und er wusste das. Er war ja Gott. Er wusste, was mit ihm geschehen würde. Und er sagt, ja, aber ich mache das. Wenn auch meine Gehorsamkeit oder mein Gehorsamsein mir Leid bringt. Ich mache das. Ich bin gehorsam. Wow. Wie ein Beispiel. Neulich bei uns in Brasilien war die ICOMP. ICOMP, das war ein Treffen von den Brüdergemeinden von der ganzen Welt, jetzt im Mai. Und ich habe mich da auch eingeschrieben und habe da paar Sitzungen mitgemacht. Und dann eine Sitzung, die war über Leid. Was heißt heute Christ sein in Ländern, die Christen verfolgen? Und da war ein Christ aus Arabien, einer aus Kirgisistan, und einer aus Indien. Und die haben Geschichten erzählt. Und die sagten so, der eine sagte, ich weiß nicht, von wo ihr Christen, vom Occident oder ihr Christen von den Kapitalistenländern, von wo ihr das habt, dass dem Christen immer alles gut geht. Von wo habt ihr das? Das ist ja falsch. Dann sagt er, bei uns in Arabien Christ sein, das heißt leiden. Weil in Arabien kommt der Islam. Und ich, als ich mich bekehrt habe, habe ich beinahe verleugnet mein Land. Nicht verleugnen? Nein. Er sagt, das war schrecklich. Ich wurde ein Christ, dann wurde ich zuerst von zu Hause weggeschickt. Dann sagte mein Vater so, du willst ein Christ sein, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann töte ich dich. Du bist jetzt eine Schande für unsere Familie. Weg mit dir. Er sagt, die Frauen werden dann eingesperrt in den Häusern, die dürfen nicht mehr weg, wenn sie Christen sind. Er sagt, ich habe keine Hoffnung zu heiraten in Arabien, weil junge Männer, wir fliehen dann von zu Hause und keine Familie wird uns ihre Tochter geben zum Heiraten. Er sagt, wir leiden. Und jede Woche hören wir Geschichten von Christen, die wurden eingesperrt in Arabien. Für uns ist das ist so. Christsein heißt leiden. Ich sage, wow, damals wohnten wir noch in Brasilien, sage ich, wir wohnen hier in Brasilien. Gut, wir werden nicht verfolgt. Und er sagt, Jesus sagte das ja. Er sagte, Matthäus 10, 22, Jesus sagte ja zu seinen Jüngern, ihr werdet verfolgt. Und von wo habt ihr diese Idee, dass Christen nicht leiden? Wow, das kam so stark in meinem Herz. Und dann jetzt, wenn ich so lese, wie Jesus auch gelitten hat, es kann vorkommen, dass wir als Christen irgendwann verfolgt werden oder Leid auf uns zukommt, aber das heißt noch nicht, dass Gott uns verlassen hat. Das heißt noch nicht, dass Gott uns weniger liebt. Das kann so kommen. Jesus, ein Beispiel, das lernt uns. Er war gehorsam und hat ihm Leid gebracht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn man gehorsam ist, dann kann es öfters zum Leid bringen. Der letzte Punkt, und das ist der beste, die Bibel sagt uns, Jesus wird erhöht. Nicht? Verse 9 bis 11, da sagt Paulus, Jesus wird erhöht. Sein Name wird der höchste Name sein. Jede Knie wird sich beugen zu ihm. Wunderbar, nicht wahr? Jesus war so gehorsam, hat alles gemacht, was von ihm erwartet war. Er hat Einigkeit gelernt, er hat Demütigkeit gelernt, er hat uns gelernt, dass wir sogar leiden können. Aber zuletzt wird er erhöht. Wow, wunderbar. Und Paulus sagt auch in seiner Theologie, kann man das so verstehen, dass er sagt, so wie Jesus ist auch unser Leben als Christ. Wir werden öfters leiden, aber zuletzt, wir haben das heute auch sogar gesungen, nicht? Zuletzt werden wir ewiges Leben haben. Wunderbar. Das soll uns Freude machen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird ja jedes Knie sich beugen vor ihm. Dann werden wir da uns beugen. Und wahrscheinlich werden wir uns umschauen und da werden Leute sein, die werden sich beugen und die werden sagen, ich bin da, weil ihr ein Zeugnis wart für mich. Weil ihr als Christen, weil ihr als Gemeinde mir gelernt habt über Jesus oder mich evangelisiert habt oder Mission getrieben. Wunderbar, das wollen wir ja alle. Und das kommt, nicht? Jesus wurde erhöht. Wenn wir auch Leiden haben in unser Leben, müssen wir geduldig sein, sagen, ja, Gott ist mit uns. Gott verlässt uns nie, wenn auch öfter mal Leid auf uns zukommt. Ausdauer haben und sagen, so wie Jesus erhöht wird, so wie er sein alles gemacht hat, was von ihm erwartet wurde, werden wir auch mal mit Jesus sein. Das ist ja so wunderbar. Vier Punkte. Jesus soll unser Vorbild sein. Und das ist immer so wunderbar, diese Briefe, was wir im Neuen Testament haben, was Paulus schreibt an die Philipper, das waren ja Gemeinden. Nicht? Das ist so wunderbar. Wir können sagen, das ist auch für uns heute. Dieses Wort ist für uns heute. Jesus lernt, dass wir einig sein sollen in der Gemeinde, dass wir Demütigkeit haben sollen, einüben sollen, dass wir gehorsam sein sollen. Manchmal bringt Gehorsam auch Leid. Aber Ausdauer haben und Jesus kommt. Er wird erhöht, er wurde schon erhöht, wird noch mehr erhöht. Und wir wollen auch da sein und sagen, wir wollen uns beugen. Jesus ist unser Vorbild und wir lieben ihn. Gott segne uns. Amen.